Segelreporter, IMOCA Spezial, der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com, die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com. Der 25.08.2025 und wir sind zurück in unserem internationalen The Ocean Race Europe Podcast. International deshalb, weil der Podcasten sitzt in, Carsten, wo bist du genau? Egal, weil, sobald du Schwierigkeiten hast, das auszusprechen, bist du in Frankreich.
Hört sich wie Uk an. Aber was mit V-A-A-S?
Ist das Bretagne oder ist das schon?
Ist tatsächlich schon Normandie.
Normandie, ja.
Und das ist tatsächlich genau auf der Ecke. Wir haben gestern darüber gerätselt, wo hier, also nebenan ist hier Omaha Beach und die ganze Scheiße.
Wenn Deutsche da an der Küste
sind,
über D-Day gesprochen.
Und gestern auch, wir waren gestern auch in Cherbourg, da waren wir in so einem Museum drin, da bist du ganz leise irgendwie, weil in Cherbourg haben die
befreit
und da war jetzt nicht so schlimm, aber das ist einem dann schon irgendwie ein bisschen anders. Aber ist nicht ganz hier, Omar, bin ein bisschen weiter, also von oben runter und dann fahren wir heute nach da Richtung Caen, Caen. Da müssen wir auch früh raus und deshalb machen wir einen ganz frühen Podcast hier.
Ja, 7.30 Uhr schon angefangen.
Ja.
Miku sollte auch dabei sein, dessen Rechner ist wahrscheinlich noch zu müde.
Ja.
Der kommt nicht von Lorient nicht rein irgendwie heute. Deshalb machen wir es jetzt. Vielleicht schafft das noch. Aber wir wollen das auf jeden Fall machen, weil, es gibt viel zu reden. Ne? Es gibt eine ganze Etappe zu besprechen.
Ja.
Wir fangen mal mit gestern Abend an, weil... Mhm. Nach dem Crash ist jetzt gestern in Cartagena eine Entscheidung gefällt worden von der Jury. Sag du sie mal.
Ja, ich habe das auch gestern schnell, ich habe es einfach übersetzt, weil wir hatten hier schon, hatten gerade im Hafen, ich sitze hier bei uns, aber Bank des Hafenmeisters, vom Hafenmeisterhäuschen tut sich noch nichts. Und gestern waren wir hier um die Ecke, sag ich mal, essen und dann kamen wir oder Tisch bestellt und dann kam die Pressemitteilung rein und dann habe ich nur ganz schnell übersetzt und meine Frau hat was ausgesucht für mich. Konnte ich noch gerade die große Krise irgendwie verhindern. Ich habe es einfach nur schnell nur die Pressemitteilung draufgesetzt und da stand relativ wenig drin. Im Endeffekt ist ja eigentlich also so, dass Holcim PRB ein Mittel der Punkte, also ein Redress, eine Wiedergutmachung zugesprochen bekommt. Und das ist eigentlich so, wie ich es erwartet habe, oder viele es erwartet haben, keine Ahnung, wie ich das so sagen. Und das Mittel der Punkte heißt dann, ich hätte gedacht, oder ich hatte irgendwie gehört, oder dass die Schiedsrichter gesagt haben, Cartagena deshalb verspätet die Protestverhandlung, weil es dann eben schon ein Ergebnis der zweiten Etappe gibt. Das stand irgendwo drin und dass sie quasi schon eine Punktzahl haben. Dann wäre nämlich hieße Mittel der Punkte. Also sie sind ja Holcim PRB im ersten Teilstück der Etappe Dritter geworden, im zweiten Teilstück der Etappe Zweiter. Das heißt, einmal haben sie 6 Punkte bekommen und einmal 5, sind zusammen 11 und Mittel der Punkte wären dann eben 5,5. Das wären dann die Punktzahl, die sie für die erste Etappe bekommen hätten. Jetzt hat die Jury aber gesagt, diese Punktzahl, was auch jetzt, sag ich mal, normal ist, also manchmal sagen die, wir legen eine Punktzahl fest, dieses Wiedergutmachung-Geschichte, dieses ganz offen, das gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie diese Wiedergutmachung auszusehen hat. Und
ich wollte kurz
stoppen. Achso, für die Aufzeichnung.
Carsten, ich unterbreche dich kurz, weil Miku hat jetzt geschrieben, sein Rechner ist doch wach, er kommt jetzt rein, dafür muss ich kurz die Aufnahme stoppen und dann geht's weiter, okay?
Okay.
So, wir sind wieder dabei. Miku kommt doch nicht rein. Nachdem er gesagt hat, er käme rein, also müssen wir es weitermachen. Ja. Carsten, ich habe dich unterbrochen, weil Miku mir schrieb, dass er kommt und dann doch nicht kommt.
Wo war ich denn?
Du warst stehen geblieben bei dieser Vergütung.
Ja. Okay, Vergütung.
Das so, dass man machen kann, also diesen
Retesting. Genau, wieder gut machen. Also, wie gesagt, ich war jetzt bei 5,5 Punkte, wären es normalerweise nach dem Ergebnis der zweiten Etappe jetzt gewesen, aber jetzt hat die Jury das quasi so aufgezogen, was, wie gesagt, Wiedergutmachung ist in ganz vielfältig, da können sich relativ, gibt es viele Möglichkeiten, wie diese Wiedergutmachung auszusehen hat, und in diesem Fall haben sie jetzt gesagt, okay, ist nicht nur von dieser zweiten Etappe der Wert, sondern bezogen auf alle weiteren Etappen auch noch, also die werden im Grunde was sind wir denn dann? Wenn wir 5 Etappen haben, wir haben ja insgesamt 6, ne? Ne, 5.
Und am 5 sind's, ja. Ja,
eine, genau, wird doppelt gezählt. Und eine, ja, wird doppelt, deshalb bin ich immer bei 6. Und dann werden im Grunde die Ergebnisse der weiteren Etappen auch nochmal dazu addiert und dann eben durch 6 geteilt, weil die eine ja doppelt gezählt wird. Und das Ergebnis daraus, also wenn die jetzt, weiß ich nicht, jedes nächste Rennen 7 Punkte erreichen, dann wird das quasi dazu erreichen, dazu gezählt und dann der Durchschnitt eben genommen. Und dann würde sich diese, sag ich mal, 5,5 Punkte, die es bisher sind, nach einer Etappe, die würde sich quasi erhöhen, weil sie eben, aber wenn sie jetzt, weiß ich nicht, die nächsten Etappen immer letzter werden, dann wird sich diese 5,5 erniedrigen. Verringern.
Verringern, ja. Verringern. Erniedrigen ist was anderes. Das wäre ein anderer Podcast.
Die würden sich erniedrigen, ja. Wo du ja dran denkst. Ja, auf jeden Fall heißt das, dass bis zum Ende des Ocean Race Europe man eigentlich nicht weiß, welche genaue Punktzahl rauskommt für diese erste Etappe. Und das kann, insofern ist aber genau das so der Fall, wie es normalerweise entschieden wird, auch in einer großen, in einer langen Serie, weiß ich nicht, bei olympischen Segeln, wenn du 10 Rennen hast und in einem Ding steht dann RDG, Redress Given, sind dann die 3 Buchstaben und dann gibt es entweder man kann die Position festlegen, die, weiß ich nicht, wenn ein Boot jetzt kurz vorm Ziel wird von einem anderen abgeschossen und ist irgendwie Fünfter und keiner dahinter, dann sagt man, Redress ist dann eben genau 5 Punkte, weil der nicht ins Ziel fahren konnte. Und jetzt in dem Fall gab es ja aber kein Ergebnis von der ersten Etappe, deshalb hat man das jetzt so gemacht. Ist eine normale Sache, ist fair, ich finde es nicht verwunderlich und scheint gut ausgegangen zu sein für Holcim PRB.
Ich finde es auch nachvollziehbar. Es ist lustig, die Diskussionen, die dann aufflammten. Hm. Welche Regeln da eigentlich zur Auswendung, wir sprechen immer viele von den KVR, dass man doch KVR 5, glaube ich, ist es, immer für Ausdruck zu sorgen hat. Was dabei gar nicht beachtet wird, ist, dass die KVR bei diesen Entscheidungen überhaupt nicht zur Geltung kommen. Also die war mit der KVR nichts am Hut.
Ja.
Diese Racing Rules, ne?
Also, nee, das ist eine eigene Szene, eine eigene Blase, eine eigene eigene Spielregeln, das ist das richtige Wort, ne? Also das,
genau.
Genau. Das ist auch relativ, das heißt, klar festgelegt. Was heißt relativ? Es gibt Spielraum, sonst würde es keine Jury geben, sonst würde man nicht Regeln interpretieren. Also, aber das ist immer wie bei der Juristerei. Die geschriebenen Sätze werden teilweise unterschiedlich interpretiert. Beim Segeln ist es immer noch ein bisschen schwieriger, weil du so viele unterschiedliche Boote hast. Also es geht ja immer so eine Sache auch wie, also ich muss dem Gegner Platz lassen zum Freihalten, und dieses Platzlassen ist beim Drachen was anderes als beim Laser, wo du viel schneller reagieren kannst, und beim Imoka hast du natürlich auch Schwierigkeiten, so schnell auszuweichen. Also das wird dann, musst du eigentlich immer nochmal die Jury speziell auf diese Bootsklasse ein bisschen anwenden, aber das ist ein bisschen Erfahrung. Man kann davon ausgehen, dass das eine hochklassige internationale Jury jetzt war. Gehen wir jetzt einfach mal von aus. Muss ja bei so einem hochwertigen Event.
Würde ich auch mal sagen. Also, ja. Ich finde es auch, ich finde das total fair. Ich finde es eine ganz kluge Entscheidung auch so für den. Es gab ja auch jetzt keine großen Statements von Alla Grande, dass die gesagt haben, eine Frechheit. Wir legen Protest ein und
Scheiße, meine Frau steht die gerade vor und macht mir Hampelmann vom Hafenmeister.
Die macht, Warum macht die den Hampelmann, um dich aus dem Konzept
zu
bringen?
Ja, eben. Wahrscheinlich war der hinterm Hafenmeisterhäuschen oder auf dem Klo oder guckt sich den Sonnenaufgang an, aber jetzt kann ich mich nicht gut konzentrieren hier. So,
ja.
Weg ist sie.
Sie redresst sich einfach.
Ja, sie zieht sich redressed. Einfach.
Genau. Bist du redressed?
Zieht das kleine Kleidchen an hier von der.
Genau.
Ich habe ja zum Geburtstag ein Breton. Ein
Kleidchen gekriegt.
Nee, ein Bretonenpulli bekommen. Weißt du, Bretonenpulli ist immer diese blau-weißen Querstreifen. Jetzt sind wir in der Normandie. Jetzt habe ich schon überlegt, muss ich jetzt denn mit rot-weißen Querstreifen, darf ich sowas überhaupt noch tragen? Blau-weiß, aber die tragen auch einen immer noch. Also das ist eigentlich ein bisschen albern, aber eigentlich ganz süß. Es fehlt
eigentlich
mir nur noch.
Müsstest du jetzt Französisch sprechen?
Ja, ich kann ich ja auch. Uck kann ich jetzt. Und ich muss natürlich so ein, wie nennt sich das, Barett oder dieses Mützchen, Franzosen. Was meine Mutter sagt immer, wenn man Journalist ist, brauchst du so eine Mütze und eine Fliege. Und so wäre das in den Filmen, dann ist man Journalist. Also von so. Ach scheiße, wir schweißen jetzt ab, das ist ja Blödsinn. Jetzt
sind alle Hörer los.
Nein,
ich finde es ein weises Ergebnis, weise Entscheidung. Ich finde es erstmal. Das Ding ist, es gibt ja so viele Diskussionen, die sind denen voll reingefahren. Also Holcim ist denen voll reingefahren.
Ja.
Es gibt kurze Sequenzen, Videoaufnahmen, wo man sich das so vorstellen kann oder wo es dann sieht. Es gibt, wenn man alles Videomaterial, was es gibt, so sichtet, auch diese Helikopteraufnahmen gab es ja davon, dann sieht man das wohl, dass a la Grande Mapai, die hatten ausreichend Zeit.
Und das ist so das richtige Wort. Also
die hatten ausreichend Zeit auszuweichen. Und es gibt diese Onboard, die haben es einfach überhaupt nicht gerallt. Also die haben es einfach nicht gesehen. Die saßen hinter dem Segel, die furchtbar erschrocken, der, wie heißt der, Ambrogio Beccaria.
Ja.
Der ist einfach richtig hochgesteckt und hat noch irgendwie so fuck geschrien oder wow. Und buff waren die drin. Also die haben Holcim gar nicht gesehen. Und Holcim ist gar nicht so stark angeduft. Die haben jetzt nicht irgendwie einen 45-Grad-Schlenker gemacht. Ja. Ich finde, das ist ein bisschen im Rahmen, wenn da eine Böe kommt oder so, dass so ein bisschen, weißt du, in die. Also es war jetzt noch nicht, es war jetzt kein Sonnenschuss oder sowas.
Aber ich glaube immer, jedes Schiedsgericht oder jeder Schiedsrichter wird sich jetzt aufregen, weil wenn man auch sagt, ich glaube, oder das ist im Rahmen, und die sagen, man kann es interpretieren, nee, die sagen, nee, das ist Fakt, ist nichts Besonderes. Also derjenige, der in Louf erstens überholt, davon hinten kommt, aber das ist einfach, es gibt die Regel Lefer Louf und das, was du eben sagtest, die entscheiden, das Wichtige, was jetzt war, die haben geguckt, war das ausreichend Platz gelassen, ne? Also dieses Ausreichen und das ist eben diese Gummigeschichte, wo wir sagen, was ist das jetzt, ist das 1 Meter, 2 Meter, 30 Zentimeter, also wenn die direkt Bord an Bord fahren, und das Lehboot quasi kurz nur ein bisschen anluft, dann hat das Luftboot nicht ausreichend Platz gelassen und kann eben einfach nicht reagieren. Also die haben im Grunde, haben sie jetzt eigentlich definiert, Beccaria ist quasi schon von Anfang an zu lange, man kann ja auch diese Kurslinie sehen, der hat ein ganz, also während die anderen schon anlufen aus der Helikopterperspektive und zwar eben nicht wie beim Sonnenschuss, das haben wir auch schon mal besprochen, 90 Grad beim normalen Boot, wenn du mit Spinnaker fährst, der läuft aus dem Ruder, hast nur ein Ruder hinten, dann macht er fast 90 Grad Winkel, schießt er in die Sonne mit flatterndem Spiel und dann kannst du als Luftboot kaum reagieren. Da weiß ich gar nicht, was dann passiert. Ich habe tatsächlich, das könnte vielleicht mal irgendein Leser oder so oder ein Hörer mal erklären, ob das dann, man sowas auch antizipieren muss. Da habe ich kein Case zu gefunden, das habe ich irgendwie gegoogelt, weil was ist denn dann? Aber ist, glaube ich, oder die Jury hat jedenfalls entschieden, das ist nicht relevant. Der Kurswinkel, das Luven war gar nicht so doll, wir haben ja auch überlegt, hat das irgendwas mit dem Kiel zu tun, weil der nicht nach Luf war, haben die irgendwie einen Fehler gehabt, das ist übrigens bisher überhaupt nicht thematisiert, auch von Holcim PRB nicht, weil das ist ja schon erstaunlich, normalerweise würdest du sagen, wenn die in den Wind schießt oder auch vorher, da kam eine Böe rein, da musst du alles an Gewicht in Luf haben und der Kiel ist da eben nicht in Luf, es gibt da auch Stimmen, die sagen, nee, das ist aber dann der Trim, also wenn die ein bisschen abgefallen wären, dann kommt der eher auf die Foils, keine Ahnung, das ist ja bootsklassenspezifisch, ist auch eigentlich, und die Jury hatte, sondern die Jury sagt jetzt, das war nicht relevant, sondern die haben nur leicht angeluft und normalerweise müsste das Luftboot eine Möglichkeit haben, auszuweichen. Aber was wir gesehen haben, die sind ja, klar, die sind langsamer geworden. Es war alles schwierig, ohne Frage. Im Endeffekt konnten sie auch nicht mehr ausweichen. Aber das haben wir auch schon im letzten Podcast thematisiert. Ich werfe denen ja eigentlich vor, und vielleicht ist das auch mit ich habe keine Begründung jetzt noch nicht gesehen, das werden sie auch in der Begründung nicht schreiben. Wir müssen bedenken, Ala Grande, Mapai hatte die größte Segelfläche von allen gesetzt. Das ist auch ein Thema. Und wenn du die größte Segelfläche von allen setzt, dann hast du natürlich auch, bist du am ehesten in der Bredouille, weil du eben nicht einfach mal eben anlufen kannst, und weil das Ding dir dann eben auch sofort aus dem Ruder läuft, sondern der hätte eigentlich abfallen müssen, der hätte in Lee von allen anderen abfallen, weil wir erinnern uns, unten die beiden Boote sind ja nun Biotherm und Paprika Crea, die hatten nur die J2 gesetzt, also noch eine viel kleinere Segelfläche. Wenn jetzt der Wind leichter gewesen wäre, also weil die sind ja voll losgefolgt mit der Böen, das war ja der Winner-Move eigentlich von dem ganzen Start und nachher auch von dem Scoring-Gate, weil sie in dem Moment hatten sie viel Wind und sind mit der kleinen Besegelung sofort auf die Foils gekommen und waren weg. Das war die richtige Besegelung. Aber wenn jetzt, sag ich mal, eine Windstärke weniger gewesen wäre, weil das zwischendurch hat der Wind ja extrem in seiner Stärke sich verändert, auch durch die Zuschauerflotte in Louvre, aber da kam eben eine Böe über die Zuschauerflotte drüber. Sagen wir, wenn jetzt weniger Wind gewesen wäre, dann wären die mit den J2, die wären 30 Grad höher gefahren, da wäre Ala Grande Mapai gar nicht, hatte null Chance gehabt, in Louvre drüber zu fahren. Und Holz im PRB hat ja nur den kleinen Fractional-Spinnaker drauf. Also die waren zwar auch mit einem Segel, was am Bugspriet gesetzt war, ein großes Segel, aber der Italiener, sage ich jetzt einfach mal einfach halber, hatte das noch größere gesetzt, nämlich den Code Zero, den Top-Masthead Code Zero. Und da ist einfach extrem gefährlich in so einer Situation, die genau passiert ist jetzt, dass eigentlich ein Lehboot mit einem höheren Kurs rauskommt. Und das ist im Grunde auch, muss man eigentlich in den Gesamtzusammenhang einbetten, dass sie überhaupt dieses Risiko schon gegangen sind, versucht zu haben, in Louvre zu überholen. Ist alles, ehrlich gesagt, finde ich es jetzt alles gar nicht aufregenswert. Oder die Jury hat jetzt entschieden, dass Beccaria nicht ausreichend ausgewichen ist. Und dann ist das, und hat ihm auch eine Schuld zugesprochen. Auch wenn das da jetzt nicht steht, das ist ja die nächste Geschichte. Ne? Viele sagen ja jetzt, okay, ist ja jetzt alles ganz okay und ist ja nett, weil jetzt, die sind ja auch nicht disqualifiziert worden. Ja, die sind nicht, weil die ja aufgegeben haben auch das erste Rennen. Also die haben Ala Grande Mapai hat keine Wiedergutmachung bekommen. Das heißt, sie hatten eben Schuld in dem Falle. Das können ja nicht beide. Also einen Wiedergutmachung kriegt nur einer, wenn einer schuld ist.
Genau, die haben praktisch die Schuld nicht formuliert, aber genau. Sie haben sie genau symbolisiert, indem Holcim halt Redress kriegt. Also die kriegen noch Punkte und Ala Grande
genau
nicht.
Genau, und wenn die jetzt...
So kann man das, glaube ich, zusammen.
Genau, wenn die eine Teilschuld, das gibt es ja auch, dass sie sagen, ja, sind jetzt beide so ein bisschen schuldig, dann hätte eben Holcim PRB einfach keine Wiedergutmachung bekommen. Wäre aber auch... Also es hätte sich nicht in dieser Entscheidung da wahrscheinlich manifestiert, weil die haben ja auch, sind ja auch aufgegeben und dann wäre...
Aber das hätte ich zum Beispiel anders interpretiert.
Ja.
Ich hätte gesagt, dass Holz ihm schon eine Teilschuld trifft irgendwie, weil sie schon ein bisschen geeiert sind, muss man ja sagen. Irgendwie, also wenn man es jetzt so ganz vereinfacht sagt. Und diese Teilschuld, aber dass das dadurch praktisch aufgehoben wird oder dass das damit mit reinfließt, dass niemand eine Strafe bekommt. Weißt du, sonst hätte, wenn jetzt Holz ihm vielleicht alles richtig gemacht hätte, hätte vielleicht Ala Grande Mapai noch eine Strafe bekommen, so aber nicht. So habe ich es gelesen oder so habe ich es interpretiert, nicht gelesen.
Ja, was für eine Strafe soll noch sein? Also die haben jetzt 8 Punkte gekriegt für aufgegeben. DSQ wäre auch 8 Punkte. Oder was haben die überhaupt? 8? Nee, die haben
noch
Quatsch. Was rede ich?
Null Punkte.
Genau.
Ja, die haben jetzt auch. Aber es.
Es gibt keine Strafe mehr als 0 Punkte.
Gibt es keine Minuspunkte?
Nee. Das ist bei. Hier ist LGP. Genau, das ist wirklich ein Sonderfall. Die segeln ja auch teilweise. Die haben ganz teilweise auch andere Regeln. Die Basis sind die Racing Rules, aber die haben noch andere Regeln. Auch mit ihrem Strafsystem. Klar, ja, ich glaube, da gibt es ja, genau, gibt auch keine Wiedergutmachung.
Aber disqualified wird es geben, ne?
Jetzt beim Imoka.
Ja, natürlich.
Das gibt's. Das wäre aber dann.
Das wäre eine Bestrafung gewesen.
Das wäre ja dann, genau, aber das wäre jetzt, guck mal, wenn Holcim wäre jetzt raus, konnten nicht weiterfahren. Also eine Wiedergutmachung hat immer damit zu tun, dass ein Boot mit einem Schaden ausfällt. Also und die das Rennen auch nicht beenden kann. Wenn die jetzt irgendwie gesagt, oh nee, wir fahren jetzt weiter, ist gar nicht so schlimm und wären dann Dritter geworden, dann wäre es jetzt auch keine Wiedergutmachung geben. Also wenn die wirklich Maß geben oder es gibt einen Verletzten oder was das Ergebnis eben beeinträchtigt hat, aber so, wo beide eben ausgefallen sind, jetzt hätte man was wäre denn jetzt gewesen, wenn es andersrum gelaufen wäre? Ja klar, dann hätte, sag ich mal, Beccaria, wenn der die Wiedergutmachung bekommen hätte, dann wäre ganz klar gewesen, okay, Holcim PRW hatte die Schuld. Aber so, ja, eine weitere Bestrafung als 0 Punkte gibt's nicht. Und normalerweise, ich meine, früher war das gang und gäbe, wenn jemand eine Regel verletzt hat, da gab's noch gar nicht das so mit Penalty und also ganz früher, sag ich mal, als das so anfing mit Racing Rules, dann hast du immer gesagt, okay, ich habe eine Regel verletzt, dann musst du die Regatta aufgeben, die Wettfahrt aufgeben. So, und deshalb retired. Und da gab es nicht, dass man sich entlasten konnte durch zwei Strafkringel. Das ist ja eine aktuelle Möglichkeit. Manchmal wird die bei anderen Booten, beim Drachen, wenn das schwere Boote sind, sogar nur auf einen Kringel dann runtergesetzt, weil das sonst die Strafe zu groß wäre. Oder wir haben es ja beim CellGP, dass die dann sagen, okay, weiß ich nicht, mit so viel Bootslängen musst du dann stoppen quasi. Das ist ja dann eine Strafe, weil ein Strafkringel zu viel wäre. Aber im Matchrace zum Beispiel, dann wird dir dann diese Strafe delayed, dann kannst du die eben dann Strafkringel kurz vorm Ziel machen. Das ist dann aber ein Sonderfall.
Ja, aber Carsten, ja. Ganz kurz, ja. Weil ich zitiere aus der Pressemitteilung, die Jury erklärte, dass gegen keines der Teams weitere Strafen über den Rückzugsort der Eröffnungsetappe hinaus verhängt werden.
Ja, was soll denn auch eine weitere, was soll das sein?
Naja, wenn es keine gäbe, würden sie nicht erwähnen, dass es keine weitere Strafe mehr gibt. Also und dass die ja schon genug gestraft sind.
Ja, aber wie interpretiere ich es? Ich meine, klar, es gibt noch eine Strafe, du kannst eine Strafe, okay, vielleicht ist das gemeint, es gibt ein DND, also eine Strafe, die du nicht streichen kannst, aber hier gibt's ja, hier gibt's ja keine Streicher. Weißt du, in der Serie Kieler Woche hast 10 Rennen.
Ja, klar.
Und dann hast du ein DSQ. Ich hatte ja auch, wo hatte ich denn? Ich hatte auch, ach so, nee,
ständig,
in England bei den Lasermasters war ich ja auch im Protest. Dann habe ich eine Strafe mit disqualifiziert worden und dann konnte ich den aber streichen. Also eine Strafe, wenn das jetzt grob fahrlässig oder gibt ja auch Regeln, wie das definiert ist, dann gibt es ein DND, did not, weiß nicht, disqualification, not to discard oder sowas. Also das ist nicht streichen kannst, das wäre quasi nochmal eine verschärfte Disqualifikation oder wenn eine Unsportlichkeit oder sowas, aber in dem Fall 0 Punkte ist 0 Punkte, soll es da noch eine zusätzliche Strafe geben? Gibt's nicht.
Na, ich glaube, rausschmeißen.
Ja, okay, das gäbe es auch wegen kompletter Unsportlichkeit, dann kannst du sagen, du bist für die ganze Serie raus, aber das war ja nun wirklich nicht.
Und ich habe irgendwo gelesen, dass die gesagt hätten, naja, die haben auf die Strafe verzichtet, weil die ja hier auch alles getan haben und eh schon genug gestraft waren durch diese, so dolle Schäden waren.
Ja, aber das ist das
wieder im Rennen, dass sie deshalb von weiteren Strafen abgesehen haben.
So ja, aber irgendwo. Okay, aber das würde ich jetzt mal sagen, ist Bullshit, weil es wurde ja auch entschieden, ist ja eine andere Regel, du musst alles tun, um einer Kollision auszuweichen. Ich glaube, in dem Moment, das hast du ja eben auch schon erzählt, die haben ganz spät das erst gesehen oder erkannt. Ich glaube ja auch immer noch, dass das gar nicht Beccaria, sondern das musste eigentlich Rouillon, der weiterhin Lee sitzt unten, der muss es ja eigentlich erkennen. Dass da
jetzt können wir darüber sprechen, jetzt wo Miku nicht dabei ist, können wir in Ruhe drüber reden.
Ja,
welche Rolle eigentlich Rouillon gehabt hat.
Ja, vielleicht hat er ihn da auch reingelotst, weil er nicht wollte, dass der jetzt sein Boot. Oh Gott, das ist Verschwörungstheorie. Quatsch. Nein, nächster Fall. Aber wird dann im Grunde, weißt du, du kannst ja sein, der sieht den. Der andere luft an und das ist auch ein ganz schwieriger Gummiparagraf. Hat das Luftboot jetzt in dem Fall dann alles getan, um auszuweichen? Also wenn jetzt zum Beispiel wirklich das Lehboot krass anluft, was ich sage, was nicht erlaubt ist. Und der andere sagt dann einfach, oh, ich fahre jetzt einfach geradeaus auf ihn drauf. Das funktioniert auch nicht. Du musst eben auch alles tun, um eine Kollision zu vermeiden. Und das ist das, was du gerade sagst. Aber das ist jetzt wirklich kompliziert. Ich finde, das ist überhaupt nicht kompliziert, jetzt diese Entscheidung. Es ist so gekommen, sie haben leicht geluft, hat die Jury entschieden, ob die jetzt ein Problem hatten oder nicht. Das Luftboot hat nicht ausreichend ausgewichen, ist Regel 11 fertig. Und oh, jetzt kommt hier unser Bordhund gerade mir noch an die Beine. Okay. Ah, ich kriege einen Zettel von meinem Skipper, auslaufen erst 10 Uhr. Und ein Herzchen. Genau. Und ein Herzchen. Also ich habe ein bisschen mehr Zeit.
Oh Gott.
Sehr gut.
Ja. Ja, also ich finde, es ist keine große Überraschung, dieses Urteil, ja, auch wenn sich da so. Teilweise witzig, aber das ist natürlich immer beurteilen, so die einen sehen so, die anderen so.
Ach so, einmal ja. Voll, genau, irgendwo habe ich auch gelesen, ja, weil auch alles, genau, wir hatten ja auch im anderen letzten Podcast schon mal gesagt, die große Diskussion und weil Beccaria sich aufgeregt hat, irgendwie, das wäre allzu gefährlich und die. Und jetzt habe ich auch immer gelesen, die Zuschauerflotte wäre so eng gewesen. Das kann ich übrigens sagen. Ich war ja nun auf dem Motorboot daneben. Das halte ich auch für absoluten Quatsch. Also der Weg war frei. Da waren keine Zuschauerboote in der Nähe. Also die waren in Louvre. Aber das war von den Course Marshals abgetrennt. Also vom Organisator. Das fand ich super organisiert. Das spielte für mich überhaupt gar keine Rolle, was man sagt, dass man dann noch den Zuschauerbooten hätten ausweichen müssen, eine von den Booten, dass deshalb zum Beispiel Alagrande Mapai eben nicht weit genug anlufen wollen, das war Quatsch. Also
das habe ich mich gefragt, hat der sich mit dieser Aussage einen Gefallen getan, auch oder anders, ist so eine Jury beeinflusst von solchen Sachen?
Ach so. Ja, also vielleicht, die sagt zwar natürlich immer nicht, ich fände, ach so, da muss ich mal auch kleines Abschweifen. Wie gesagt, ich bin ja vom Matchrace geprägt, weiß gar nicht, wie lange habe ich das gemacht? 12, 15 Jahre, als das noch eigentlich auch eine coole Serie auch in Deutschland gab und sowas. Naja, und da fand ich dann schon, wenn ich dann mit so, weiß ich, so Profis, Peter Gilmore, mit dem bin ich ja auch einmal mal gesegelt, irgendwie am Bodensee, Matchrace Germany, da war ich irgendwie Großschoter und habe das ein bisschen live, wieder hat der Japaner da an Bord gehabt. Naja, und wieder dann, weiß ich, teamintern hat er dann über die Schiedsrichter, ach, die der Blöde und was für ein scheiß Schiedsrichter, also intern nur. Und dann ist er aber abends immer so, Leute, ich bin mal kurz weg, ich muss mal mit denen irgendwie, und dann hast du ihn gesehen an der Theke, hat mit denen ein Bier getrunken und war irgendwie nett. Und das war so, also du durfst ja natürlich nicht, das sind ja auch Menschen. Okay, ist jetzt nochmal, wie gesagt, Matchrace ist Direct Judging, Umpiring auf dem Wasser, du musst wie beim Fußball sofort Entscheidungen treffen, das ist ja jetzt irgendwie eine Jury, aber es schadet wirklich nicht, das heißt, es ist auch eine gute Beziehung dann oder ein netter Mensch zu sein, weil natürlich sind das ja auch Menschen, auch darfst du ja sagen, das darf keine Rolle spielen, ob jetzt jemand einen sympathisch oder nicht findet, das ist ja wie vor Gericht auch. Und trotzdem spielt es natürlich irgendeine Art von Rolle. Und deshalb es mag eine Rolle gespielt, kann man spekulieren, ich weiß es nicht. Aber man
vermutlich
tut sich
kann man es vergleichen wenn man von der Polizei angehalten wird im Auto. Nein, wirklich, wenn man dann nett und freundlich ist, kommt man oftmals gut raus. Habe ich selber erlebt. Natürlich. Wenn man schon sagt, so, ich habe doch nichts gemacht und gleich rumpoltert, dann sagen die, dann zeig doch mal deinen Warndreck.
Ich glaube, das ist vergleichbar, glaube ich. Ja, jetzt wird es mal die Mal. Wobei, wie gesagt, die dürfen das darf eine Jury, das darf ja auch nicht nur den Anschein erwecken.
Nein, das sind ja Menschen. Du hast natürlich, die kriegen das ja auch mit und wenn die sagen, da hat er sich doof verhalten.
Ja, aber ich glaube,
sowas mit natürlich.
Hast du recht, aber ich glaube, es ist nur dann, wenn das jetzt irgendwie strittig gewesen wäre. Und ich glaube, das war jetzt überhaupt nicht strittig. Das war ein ziemlich klarer Fall. Und die mussten nur gucken, ob, also sind die zu doll angeluft oder nicht. Haben sie nicht. Also deshalb fand ich das jetzt, egal. Man muss immer ja nur vorsichtig sein, weil natürlich bin ich nicht und keiner, der das beurteilt, ist die Jury. Aber es ist eigentlich relativ einfach. Die Jury hat das so entschieden. Und ich finde, man kann es auch nicht kritisieren. Es gibt keine krasse Fehlentscheidung, Gründe dafür. Und die haben diese Regel so interpretiert, wie man es wahrscheinlich machen muss. Und das ist ja egal, ob wir im Podcast jetzt sagen, es wäre nicht oder es wäre gut. Macht Spaß, es zu beurteilen.
Ja klar, es ist wie beim Fußball, war es Elfer oder nicht. Das gibt es auch immer natürlich. Und was man natürlich auch sagen muss, ich habe dann doch schon gelesen, sind die blöd, gucken sie sich denn die Sachen nicht an, diese Videoaufnahmen oder so.
Ja.
Ich habe jetzt mal geguckt, wie so eine Anhörung abläuft. Das ist schon alles sehr detailliert. Die Skipper legen auch ihre eigenen Skizzen und Aufzeichnungen und Daten, und da werden Tracking-Daten analysiert, Videoaufnahmen aus allen Perspektiven, aus allen Angles. Also die sind schon im Bilde, was passiert ist, vermutlich mehr als jeder von uns.
Hast du völlig recht. Weil das ist ja auch der Punkt. Also das muss ich auch jetzt nochmal, ich habe ja eben erzählt da von meiner Protestverhandlung in England, habe ich auch schon, da hat jetzt halt der eine an der Lufthansa gesagt, ich hätte ihn als Luftboot, guck mal, war auch Lefer Luft, ich hätte ihn als Luftboot mit dem Baum berührt. Ich sage, ich habe dich nicht berührt.
Ja, fand ich auch.
Ja, aber im Endeffekt ist es ja eine Frage Aussage gegen Aussage, und du hast keinen Zeugen, das war das Spooky, und ich hätte jetzt gesagt, der müsste es ja vielleicht beweisen und so, und die haben nachher gesagt, nee, dem hat deiner Geschichte haben wir mehr geglaubt, hat keinen Zeugen gehabt, ist ja auch egal, aber du hast keine Aufzeichnung von außen, du hast keinen Zeugen gehabt, und dann gucken die so, ich war unglaubwürdiger oder unsympathischer, aber in diesem Fall, also so ist, sag ich mal, so passiert es ja meistens bei Regatten, du hast ja nicht immer einen Helikopter drüber bei jeder Feld-, Wald- und Wiesenregatta, sondern hier ist es, wie du schon sagst, aus allen Perspektiven, das heißt, die hatten auch alle Informationen und die haben auch alle Zeit der Welt gehabt, das zu diskutieren. Da stand sicher die Entscheidung auch vorher schon fest. Was wollen die in der Protestverhandlung denn da irgendwie sagen? Also normalerweise wird dann daraus, wie viel Zentimeter, also das ist normalerweise die Frage der Jury, die fragen den einen, wie viel Zentimeter Platz war du? Wie viel Zeit hat zwischen dem Kontakt 3 Bootslängen vorher dazwischen gelegen, wie weit war der Abstand zur Tonne, bla, das sind so die Fragen, die eine Jury normal stellt. Diese Infos, die gibt's ja alle, weil du, natürlich haben die sich alle Videos, Perspektiven auch, und deshalb kann man relativ, oder finde ich, davon ausgehen, dass die Fakten alle klar waren und jetzt dann danach auch relativ fair entschieden wird. Man kann jetzt sagen, sind die Regeln fair? Das ist jetzt eine andere Frage. Aber da haben sich ganz andere Menschen drüber Gedanken gemacht. Und das ist im Segeln schon relativ gut und und auch sehr detailliert für ganz verschiedene Sachen ausgearbeitet. Viel besser übrigens als jetzt irgendwie KV Eier oder so, wie ich das denke, weil du hast ja auch immer noch, wie gesagt, geht dann um Mitschuld oder nicht, und dann darfst du auch einem reinkraschen oder nicht, das wird ja da auch untersucht, oder wer hat die Kollision, also auch als Wegerechtsboot kannst du eine Schuld haben, und das sind natürlich dann die Grauzonen, das wird irgendwie versucht. Über Sachen, die sie ja beim CLGP teilweise rausnehmen, nämlich diese Wiedergutmachung, diese ganzen Kram, den sparen die sich, wie bei der Formel 1. Da sagt ihr, auch wenn der eine einen Maus in der ersten Kurve rausfeuert, dann hast du trotzdem, hast du Pech gehabt, auch wenn der andere schuld war. Ne? Also das ist natürlich viel einfacher für so eine Jury, aber naja.
Wir haben zwei Sachen gelernt aus dieser Sache. Ja. Also einmal für dich was. Vielleicht wechselst du noch vom Contender und holst dir auf unserem Partner Boat24, boat24.com. Der ist immer noch, glaube ich, zu haben, dieser Imoker vom Settler-Check.
Ja, stimmt. Da wäre ich nicht in die Nähe gekommen, das ist ein anderer
Imoker. Nein, aber dann hast du dieses Problem nicht mehr, wenn du jetzt in der Imoker-Serie mitfährst, dann hast du das Problem nicht mehr, dass du keine Zeugen hast. Also dann wirst du immer recht bekommen.
Ja, du hast recht.
Verstehst du?
Ja, verstehe ich. Gut.
Und das zweite Tipp für unseren Imokers, die damit Orca.
Überlegst du auch schon länger, ob du beim klassischen Kartendotter bleiben oder doch auf Tablet und App umsteigen solltest? Dann schau dir mal Orca an. Das Navigationssystem für alle, die heute modern unterwegs sind.
Orca
ist so einfach
wie ein Smartphone,
trotzdem so leistungsstark wie ein Plotter.
Dann sprechen wir mal über
Im Zentrum steht der Orca Core, ein smarter GPS-Empfänger und Sensor-Hub, den du ganz easy mit dem NMEA 2000-Netzwerk deines Bootes verbinden kannst. Damit holst du dir Daten wie Tiefe, Wind, AIS und mehr direkt in die Orca-App auf Handy, Tablet, Desktop oder sogar auf deiner Smartwatch. Und wenn du einen Autopiloten hast, kannst du den direkt aus der App steuern. Orca hat übrigens auch ein eigenes Tablet am Start, das Orca Display. Wasserdicht, lesbar in der Sonne, hitzefest und es lädt kabellos in der Halterung. So behältst du jederzeit die Kontrolle, egal bei welchem Wetter. Ob du gerade deine Route planst, unterwegs navigierst oder einfach nur deine Instrumente im Blick behalten willst, mit Orca wird das alles ziemlich entspannt. Probier die App doch einfach mal kostenlos aus auf getorca.com. getorca.com. Den Link findest du auch in den Shownotes. Und damit ist die Werbung zu Ende.
Das hat ja auch alles was Gutes. Wir sind ja wieder, wir haben ja das zweite Leg gesehen und ist ja schön, dass Holzen wieder dabei ist, weil das war ja, hat es ja nochmal ein bisschen spannender gemacht, die ganze Geschichte, ne?
Ja.
Sag mal, aber
beide. Beide.
Ja. Die Frage genau. Aller Fragen: Welche Tuningmittel hat Paul Meillard angewandt? Biotherm ist unglaublich, ne?
Stimmt. Ja, muss man sagen, ne? Alle möglichen 25 Punkte holt die bisher mit Scoring Gates und ja auch Teilstrecke da in Portugal. Das ist schon bemerkenswert.
Auch bei unterschiedlichen Winden, muss man sagen, ne? Also. Das war ja jetzt nicht ganz Startzielsieg. Er war zwischendurch mal, ist glaube ich Holz immer vorne gewesen. Ja. Oder es hat ja sowieso ein bisschen gewechselt manchmal.
Na, eher Paprec, ne? Die waren.
Paprec, genau.
Ja, richtig. Genau, aber Holz war ja auch noch. Ich glaube, die waren zwischendurch bestimmt auch mal vor, sogar ganz knapp dran. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja, kann man drüber spekulieren. Ich habe ja auch noch mal geguckt. Was denn das, also was heißt, mich nochmal vergewissert, sagen wir so, weil das Boot, man könnte jetzt wieder sagen, auf dem Papier, es ist ja auch Design, ich habe mich auch jetzt von irgendwo gehört, ja, das ist das und das Design, klar, das ist ja eigentlich ein Design aus der vergangenen Generation, wenn ich das jetzt nicht verwechselt habe, dann ist es ein Boot, was in den Formen von Linked Out, also dem alten, das war mit das erste Boot der neuen Generation, also nach der vorvergangenen Vornie Globe, da hat Paul Meillard ist ja nicht mitgesegelt, die Vornie Globe davor, weil ihm da auch Boot kaputt und alles, das wäre eine andere Geschichte. Und dann hat er aber einen Sponsor ja bekommen und hat, ja, weil er kein Boot hatte und auch musste sich auch qualifizieren. Das ist, glaube ich, Eleven's Hour war das, also das Boot, was jetzt der Kanadier fährt und vorher Seb Simon gesegelt hat bei der vergangenen Vornie Globe, war das erste der neuen Generation und das zweite war, glaube ich, Biotherm, jedenfalls ja, ähnlich. Und das ist aber gebaut worden in den Formen von Linked Out, wo Sam Gutschalt die Vornie Globe mitgefahren ist. Und das Schwesterschiff war ja Apivia von Charlie Danin, wo der Vornie Globe mit einem kaputten Foil Zweiter geworden ist davor. Soll eigentlich nur heißen, eigentlich ist es ja eine Generation davor. Wieso kann denn das Boot jetzt plötzlich so schnell sein? Also wir wissen auch, Promea hatte auch Probleme bei der Vornie Globe, genau da unten. Parallel, ich meine, Sam Gutschalt, holen wir wieder ein bisschen weiter aus, unten im Southern Ocean. Sam Gutschalt war ja auch, hat auch am Anfang geführt, also der ja quasi die alte Linked Out gesegelt ist von Thomas Rouillon. Der hatte ja schon das Boot der nächsten Generation und die haben es ja quasi im Rennstall zusammen getuned, diese beiden Boote. Und immer da unten in dem Southern Ocean, wofür Boris ja sein Boot gemacht hat, mit einem voluminösen Vorschiff, was es in dieser fetten Welle da unten funktionieren sollte. Und da hat auch Meillard echt Federn gelassen, obwohl er in Führung lag nach dem ersten Atlantik-Passage. Nach den Doldrums, da ist er quasi als Führung da reingefahren. Weil wenn es immer hart wurde, dann hatte er Probleme. Und jetzt wundert man sich natürlich, wie kann denn der da gewinnen? Ja, okay, diese Bedingungen sind natürlich nicht da. Es gibt nicht diese riesige Welle, wo das Schiff eben Probleme hat. Aber wir haben eben auch schon gesehen, er hat sein Boot getuned, tatsächlich auch, aber allerdings schon vor der Vorning Globe, vor der Regatta rüber nach New York, ist ihm ein Foil abgebrochen. Der ist dann wieder mit einem Foil nur hat das Ding zurück überführt. Das war die Regatta, also die beiden Rennen. Boris ist doch zweimal Zweiter geworden auf der Vendée New York.
Und ja, dann diese Transat CIC und dann die Vendée New York.
Genau. Ja. Und das waren dann die Highlights. Und die ist Meillard, der war zwar am Anfang auch schnell auf dem Weg Richtung New York, dann ist aber eben das Foil abgebrochen, dann ist er umgedreht. Und da war die Frage, ob er überhaupt starten könnte bei der Vendée Globe, und dann hat er, weil er auch Biotherm hat, nicht, das war ja auch, wir erinnern uns beim The Ocean Race, als er mitgefahren ist, war ja so ein Low-Budget-Projekt, er hatte kaum Kohle, hatte keine Segel zum Wechseln, ist er ja auch echt hinterhergefahren. Und dann hat er sich irgendwie gesagt, was mache ich jetzt? Mache ich mir jetzt ein zweites Foil da irgendwie dran oder leih mir eins woanders, dann ist er in die Vollen gegangen, ins volle Risiko, hat er auch einen Kredit aufgenommen, hat sich ein Foilpaar bauen lassen, ein neues, für die Vendée Globe, und das ist tatsächlich von Saint-Manoir, also diese eher gebogeneren Foils, die sehen anders aus als die Foils, die er vorher hatte, und das sind diese gebogeneren Foils, die auch Malizia, die Boris Herrmann hatte, also die scheinen sehr gut zu funktionieren. Die haben ihn echt auf ein anderes Niveau gehoben, auch bei der Vendée Globe. Das hat jetzt nicht die Schwächen in der riesigen Welle wettgemacht, aber ist deutlich besser. Naja, und seitdem fährt dieses Boot, und er hat das hat er auch vor Ocean Race Europe gesagt, er hat es nochmal krass leichter gemacht, das Boot. Also war eh schon eine Leichtwindrakete, und kann aber auch bei Flachwasser, die haben ja beschrieben, da bei Gibraltar, es war ja teilweise, sind sie 30 Knoten gefahren im Schnitt. Und ja, aber bei extrem Flachwasser, ne? Also es ist, ja. Sein Schiff hat dann eben einfach Probleme, wenn es stärkere Welle ist. Aber diese Bedingungen gab es eben nicht. Und deshalb fährt es dann auch bei Starkwind, was wir ja eigentlich auch beim Start in vor Kiel gesehen haben. Da war ja auch viel Wind und er hat ja den Start gewonnen, beschleunigt. Man muss allerdings sagen, und das wieder einschränken, weil Patrick Akea, also nach dem Sieg in Portugal von Biotherm, haben die ja 3 Stunden da geparkt, gewartet, mussten die parken und durften nach 3 Stunden wieder mit dem gleichen Abstand wieder losfahren. Da lag, glaube ich, Patrick Akea, ich glaube, so knapp 15 Meilen hinter. Und ich glaube, nach einem Tag ist Richomme da so vorbeigeglüht bei diesem Wind. Also ist dann einfach nochmal eine andere Liga. Da ist Biotherm nicht so schnell. Das ist einfach so. Und dann war tatsächlich ja auch vor Gibraltar, nach Gibraltar, war der 20 Meilen sogar weg. Also da war das Schiff eben Biotherm bei solchen Bedingungen trotzdem noch diesem hier Richomme eben unterlegen. Aber ist einfach das gute Allround-Paket. Ne?
Aber was ist mit Malizia? Also, weil, ich meine, ja. Paprec und Malizia sind ja ähnliche Boote, ne? Also sind ja...
Ja, auf jeden Fall, für Starkwind optimiert. Mhm. Ja.
Genau. Das war ja immer so, dass die beiden so relativ... Ne? Mhm. Malizia ist enttäuschend, oder?
Ich höre dich gerade nicht so gut. Hast du...
Malizia...
Haken wir gerade hier.
Hörst du mich jetzt? Hallo?
Sehr abgehackt. Hörst du das auch irgendwie? Abgehackt?
Nee, ich höre dich ganz normal.
Okay, dann rede ich einfach normal weiter. Ich habe dich abgehackt gehört.
Aber jetzt immer noch? Hallo?
Ja.
Kann aber nicht an meinem Internet liegen.
Nee, bestimmt nicht an deinem. Wenn, dann ist es ja, weil ich bin ja im Hotspot.
Ja.
Aber ich kann.
Aber Du verstehst mich, oder wie?
Ja, jetzt wieder gut. Eben war so abgehackt. Oder?
Weil ich muss nochmal schreiben. Heute ist ja der Wurm drin irgendwie hier, 41. Aber lass mal bei dem Zug mit Malizia, ist das enttäuschend oder wie würdest du das bewerten? Ich finde schon.
Ja, also ich fand das jetzt, diese Etappe schon enttäuschend, muss ich sagen. Erstmal, wir können ja beim Start anfangen. Beim letzten Mal soll es ja, also in Kiel ja irgendein Problem mit der Winsche geben, und das wäre eine Erklärung. Keine Ahnung, Timing ist manchmal nicht viel. Aber jetzt waren sie ja, ich habe es ja. Ich muss mal sagen, er ist auch hier nicht, er ist zeitversetzt nachher gesehen. Ich bin dann direkt aus Sassnitz vom CellGP darüber gejettet. Die sind ja, da war ja Sonntag auch das letzte Renntag, und dann war ja Sonntagnachmittag auch der Start in Portsmouth. Dann habe ich mir das irgendwie angeguckt. Das ist ja, die waren ja so spät dran beim Start. Da weiß ich jetzt gar nicht.
Ja, Wahnsinn.
Ich meine, im Endeffekt war auch Biotherm war spät dran. Ist da eben vielleicht auch gar nicht so schlimm. Die haben aber die richtige Entscheidung dann getroffen. Wir haben eben schon über Segelwahlen gesprochen. Das ist der große Unterschied in dieser Imoca-Klasse. Es wird ja auch sagen, die Crews ja auch immer unternehmen. Während der Etappen, ja, wir haben da die richtige Segelwahl gerade getroffen. Das fühlte sich super an. Wundert mich immer, weil ich denke immer, die sind ja jetzt so oft schon gefahren mit diesem Boden auch um die Welt, dass das eigentlich so, dass man mit dem Polardiagramm und Wellen doch eigentlich wissen müsste, wann welche Segel gesetzt werden. Aber es scheint immer noch, so, wenn du dann ein bisschen anderen Wind hast, ein bisschen anderen Windwinkel, ein bisschen andere Welle, dann scheint es immer noch unterschiedliche Möglichkeiten geben, da mit Segelwall drauf zu reagieren. Und das hat Malizia, das hat Will Harris ja richtig gut gemacht. Also die haben den großen Spinnaker gesetzt beim Start, genau wie Biotherm, die auch spät waren. Waren beide spät, vielleicht wegen des Manövers, vielleicht haben sie sich, das konnte ich vorher nicht sehen, vielleicht manchmal sagt man ja auch, okay, du schätzt ja quasi als Crew oder als Taktiker, als Stratege ein, welcher Wind ist da, und das ist ja quasi so ein Voraussicht, welchen Wind haben wir in der ersten Viertelstunde, welches Segel braucht man dafür, und der eine sagt, ja, der Wind nimmt zu, antizipiert er, und der andere sagt, nee, das bleibt wenig, und dann wählen sie natürlich unterschiedliche Segel, so muss es irgendwie gewesen sein. Beim Start, und Malizia hatte den großen Spinnaker drauf, wie auch Biotherm, und das war genau die richtige Wahl. Also die Wahl war richtig, das Timing zur Linie war falsch, ich glaube, und beide sind ja sehr weit unter Land. Ich kann mich an diese, so eine Übertragung erinnern, war ja ganz leicht Wind, so ein bisschen neblig sogar oder so dunstig, habe ich so in Erinnerung, und da sind sie auf die Vormwind sehr tief gefahren, wenn man irgendwie Richom sah mit schon Fäulen, volle Pulle, mit allerdings mit dem, ich glaube, mit dem Masthead Code Zero auch, mit dem nächst kleineren Segel. Aber der foilt dann schon, aber fährt quasi einen ganz krassen Winkel, riesigen Umweg. Das sieht total schnell aus. Und da war dann der Mittel, also es war faszinierend auch zu sehen, wie tief sie dann gefahren sind, also Biotherm und Malizia, das war die richtige Chance. Aber ich glaube, auch durch den Rückstand schon beim Start hat es dann eben nicht gereicht, um irgendwie auch am Biotherm zu gefährden, weil sie haben sich ja dann die Punkte am Scoring Gate, an den Needles geholt, und die Paprec sah eigentlich viel besser aus, aber die mussten dann eben halsen und sind da eben nicht angekommen. Also so, insofern Malizia, Segelwahl war da ja richtig, aber waren ein bisschen spät dran. Da ist ja eigentlich auch nur so eine Momentaufnahme, diese Startgeschichte. Insofern hat sie ein bisschen höheres Gewicht, weil es eben diese Scoring-Gate-Punkte gibt. Das war dann eben auch schon ein bisschen doof. Das war tatsächlich beim Start dann auch vergeben. Sonst ist es ja immer nur so, ah, nice to have, einen schönen Start oder sieht cool aus, aber das hat ja jetzt auch noch echten Wert. Ja, und danach, ja, weiß auch nicht, die waren ja immer so ein bisschen dran, also es war ja schon, dass sie bei dem...
Aber nur zum Schluss, oder? Also die ganze Zeit war es zwar immer so ein riesen Gap eigentlich zwischen Malizia und den Führenden, dieser führenden Gruppe. So.
Ja, aber nee, am Anfang, du warst ja in Portsmouth, ich gucke mir das hier auch gerade nochmal an, da gab es ja einen kompletten Zusammenschluss nochmal, da lagen alle sechs... zusammen. Ach so, das war vor dieser Insel, wenn du dich erinnerst oder wenn du dich...
Ja.
Ne, da ist er eigentlich, war dann plötzlich, also direkt nach dem Scoring Gate hat ja Richom die Führung übernommen. Obwohl er da war er als Zweiter und dann ist er an Biotherm vorbeigeballert. So, und dann war er eigentlich ein Stück danach. So, und dann war Malizia da irgendwie Dritter, was okay war. Dann musste Biotherm, hat es irgendwie auch echt ein bisschen verkackt. Die mussten dann nochmal halten. Sie haben genau die Leyline nicht getroffen am Festland vorbei. Und sind dann hinter Malizia im Grunde rausgekommen. Und dann war Malizia Zweiter. Also, und dann gab es aber wirklich, sagt diese Anfahrt da auf die, was, wie nennt sie? Ushant nennt sich das. Auf Ushant ist es immer auf Englisch gesprochen, Ouessant wird es geschrieben, auf Französisch, wie auch immer. Das war ein kompletter Neustart. Und da hat sich, das finde ich faszinierend bei dieser Etappe, da hat sich ja Richomme total verhaspelt, der, wo ich ja immer sage, der hat diesen Supernavigator Bidegorie, habe ich, Michael wird da jetzt eingreifen, ich sage immer, da bin ich Fan von, der ist ja auch zweimal Ocean Race geworden, so ein ganz ruhiger Typ, der auch vorher bei Eleven's Hour war und da eben so im Hintergrund wirkt, aber einfach echt ein genialer Typ, den sich Richomme da eingekauft hat. Naja, und dann wollten sie doch an dieser Insel vorbei und sind, sagen wir mal, eine Stunde haben sie das. Also in Lee quasi vorbei. Ist das Lee? Nee, in Louvre. Auf jeden Fall nach Norden geguckt, rechts vorbei. Und haben um eine Stunde das Stromfenster verpasst. So wurde es beschrieben. Ja. Also ja, wollten dann mit Wind im Grunde noch durch. Und dann war aber, war doch eine Stunde später. Und da mussten sie, das war die Höchststrafe, wirklich abbiegen und dahin fahren, wo die anderen schon sind, auf der anderen Seite der Insel, nämlich von uns, wären sie zurückgetrieben, wären dann gar nicht durchgekommen. Und da ist, das hat man sehr gut gemacht. Also Will, da waren sie Dritter. Und dann, wir erinnern uns, der Kanadier ist er sogar, der ist vom letzten oder vorletzten Platz da an allen vorbeigefahren. Und Richomme war mit einem guten Abstand. Naja, guten Abstand, das waren dann auch nur irgendwie 5 Meilen. Das ganze Feld hatte sich da zusammengeschoben. Aber ich fand diese Entscheidung da, guck mal, danach waren sie sogar Erste. Guck mal, ich gucke gerade nochmal den Tracker nach.
Ja, das war aber nur, das war jetzt ja auch so ein bisschen so eine Ausnahmesituation, so würde ich es mal nennen. Aber dann war ja dann irgendwann freie Strecke und die sind ja echt, gab es auch schnell und nach Porto sowieso lagen die ja echt, war immer so ein riesen Gap dazwischen. Also die sind nie rangekommen und waren immer klar Vierter eigentlich. Aber warte mal, kurz nochmal, als der Wind zusammengebrochen ist, dann im Mittelmeer, dann ging es nochmal irgendwie näher.
Ja, da zum Schluss, da hast du, wenn du sprichst vom letzten Teil, ich will ich nochmal am Anfang, muss ich sagen, das war ja auch so ein Hoch nach der ersten Etappe, wo sie nochmal auf den zweiten gefahren, das will ich jetzt gar nicht runter. Und dann war das bis zu dieser, und Harris sprach einmal, wir haben einen kleinen Fehler gemacht. Und das verstehe ich auch nicht danach. Also die waren wirklich Erste mit Holz im PRB und Biotherm. Biotherm war der Dritte, da hat Malizia geführt. Da mussten sie einmal so hoch Richtung Westen so einen Schlenker fahren, dann waren sie ein bisschen und dann, sagt er, kleiner Fehler gemacht, da sind sie irgendwie weggewendet und gehalst vor dem Wind. Also einen ganz komischen Schlenker, den er auch im Tracking sich nochmal angucken kann. Was da passiert, ich meine, da muss wenig Wind gewesen sein, also man weiß es immer nicht, vielleicht war das genau der Wind, den sie nur hatten, kannst gar nicht.
Ja, da war nichts darum, da war viel Strömung.
Und danach war irgendwie der Faden aber gerissen, weil dann fahren sie, wie du schon sagst, in Lee von diesem Sperrgebiet, fahren sie vorbei, dann auf diese Anfahrt, weißt du, die haben so eine virtuelle Tonne da, so einen Wegepunkt quasi da vor Portugal hingelegt, das war richtig Gas geben. Und da sind sie, da ist ja auch dann einfach Paprec von hinten gekommen, weil die ja Letzter waren vorher, sind dran vorbeigeglüht, könnte man denken, okay, Paprec ist da wahrscheinlich ein bisschen schneller, das war jetzt alles gar nicht so schlimm, aber dann, ich glaube bis Portugal, waren sie halt Vierter, weil die Ersten dann bald nach diesem kleinen Fehler vorbei waren, das sagt Will Harris ja auch, und danach, wurde es dann einfach, schwierig, weil das Problem ist ja noch, dass das fand ich jetzt eigentlich so ein bisschen enttäuscht. Beim letzten Mal mit Boris an Bord sind sie ja nochmal vorne rangefahren. Danach
ist allerdings, hier haben, da muss man fairerweise auch sagen, es haben ja zwei gefehlt. Ne? Also,
richtig. Aber die sind, das ist eigentlich, ich fand das ein bisschen irrelevant, weil sie haben.
Aber ja, es war ein cooler Move, muss man sagen.
Ja, und sie haben Paprec Akia, also das Schiff, was wirklich bei dem Wind auch schnell, okay, oder das überhaupt, das halte ich hätte auch, ich weiß nicht, wie wir das jetzt getippt haben, Also ist auf dem Papier einer der Mitfavoriten, die eigentlich auch stärker eingeschätzt waren. Und hat da bei der ersten Etappe also Richomme geschlagen. Also das ist auch gerade für Boris, das geht ja doch auch um Menschen und um
Egos. Ja, das
um
war Egos. Cool. Also, ja,
klar. Das war wirklich gut. Und
hat sich Richomme auch geärgert, glaube ich, drüber. Er hat ja gesagt, er hätte gepennt irgendwie.
Ja, definitiv. Aber hier war es ja jetzt so, dass wirklich dann, also das war übrigens auch alla grande Mappai, das waren die für mich die größte Enttäuschung, zumindest am Anfang der Etappe, die waren ja auch mit dabei. Dann ist er einmal so komplett nach links gefahren vom Pack weg. Das sah erst gut aus, war totaler Mist. Dann sind sie auf die komplett andere extreme Seite gewechselt, hinter dem ganzen Feld her, war auch totaler Mist. Und das, also das war so ein bisschen so Taktik, Extremtaktik. Jetzt müssen wir mal auf der Suche nach dem Glück oder so heraus. Wie sucht das Glück oder wie sagt man das? Da kommt jetzt, glaube ich, so ein bisschen ins Spiel. Darüber können wir vielleicht sprechen. Ich meine, Alicia ist ja jetzt nicht langsamer und Will Harris ist auch nicht schlechter und die Crew auch, also jedenfalls nicht das Boot ist schlechter geworden. Ich glaube, da kommt jetzt tatsächlich mal auch die Crew ins Spiel. Ich glaube, da muss man so ein bisschen reden. Hat nicht Miku beim letzten Mal gesagt, wenn wir jetzt wieder bei alla grande Mappai sind, naja, dass hinten den Hinterhöfen gemunkelt wird, naja, hoffentlich vertragen sich mal Beccaria und Rouillon, kommt.
Genau.
Hat er sowas nicht gesagt? Ja, ne?
Er hat sogar gesagt, es wird gemunkelt, mal sehen, ob die überhaupt ankommen zusammen.
Ja, siehst du so. Und ich meine, das ist jetzt viel rein interpretiert, aber dieser Schlenker, diese Strategie, anders als alle anderen und dann echt beschissen, also im Vorfeld, was ich gerade gesagt habe, und dann wirklich am Tampen hängend, das deutet nicht darauf hin, dass das alles da gut läuft. Und man muss sich es ja auch vorstellen, mein Rouillon sitzt auf seinem Schiff. Und da sitzt jetzt der Italiener, ist zum ersten Mal jetzt quasi also Besitzer und auch Skipper. Da muss man sich schon, wer sagt denn jetzt eigentlich was? Ob die sich das so sauber ausreden, du bist jetzt der Navigator, du entscheidest, also sowas ergibt sich ja auch auf mehreren Etappen. Und das ist, glaube ich, diese Feinabstimmung. Das ist das, wo viele von jetzt reden. Wir müssen so als Team zusammenarbeiten. Und da glaube ich, also sagen wir mal so, im Unterschied zu den besseren Teams, hat Malizia ja auf zwei Positionen gewechselt. Ob Boris nicht an Bord, dafür ist Frau Klapcic gekommen. Und Louis Berhard ist gekommen für Cole Brouwer. Alles gute Segler, aber eben überhaupt nicht miteinander eingespielt. Sind jetzt hier irgendwie Beccaria und Rouillon auch nicht. Sind zwar doch schon eine Regatta gesegelt zusammen, aber. Naja, aber wenn du jetzt siehst, die ersten und gerade Biotherm haben ja nun die erste Etappe erfolgreich bestritten, sind in der Kombi auch schon mal ähnlich gefahren, haben auch nicht gewechselt, wie bei Paprec übrigens auch. Naja, also die guten Teams haben da nicht so krasse Umbauten vorgenommen und ich glaube nicht, dass das... Irgendwo habe ich auch gelesen, wurde dann gefragt, hey, ein Boot fährt doch nicht plötzlich schneller, wenn da andere Leute drauf sind. Ja, nicht unbedingt, aber diese Entscheidungsfindung, die sind ja immer dann 2-2 bei den Wachen meist. Oder das ist ja auch immer eine Frage, wer entscheidet was und dann wird es irgendwie schwierig. Ne? Oha. Hörst du den Ton hier oder? Hörst du mich noch? Hallo, hallo?
Ist das euer Schiff? Das Geräusch.
Irgendwer hat gebohrt hier gerade. Ich weiß ja, das gegenüber beim. Ich glaube, die sammeln da gerade Muscheln ab.
Ah, Zahnarzt, der Zahnarzt, das ist Zahnarzt an Bord. Das ist ein neues. Ja, dann warten wir mal.
Sollen wir mal anders hingehen?
Jo? Nee, alles gut.
Ja?
Oder brauchen die länger?
Kaum was.
Brauchen die länger?
Ich sehe gar nicht, wo das ist. Ich muss da irgendwo eine Baustelle sein.
Das ist ein
Haus
so.
Oder so. Ich kann aber auch hinter das Haus vom Hafenmeister.
Ja, geh mal hinter das Haus.
Das mache ich jetzt mal.
Wir lassen die Zuhörer einfach live dabei. Ich finde es
super. Ja, cool. Genau, ich kann dabei.
Die mit was man so, wir müssen ja gar nicht so vorspielen, dass immer alles super läuft. Das ist ja auch alles immer, nee, das ist ja auch alles immer mit in die Technik und das kenne ich nur aus meinen Filmzeiten. Wenn du einen EB-Einsatz hast, das irgendwo draußen drehst, dann weißt du, es kommt garantiert an dem Tag dahin eine Rüttelplatte. So bist du. Ja. Jetzt bist du ganz weg. Jetzt ist Carsten ganz weg. Warte mal. Jetzt muss ich ihm wieder schreiben. Ich lasse das einfach so. Carsten, du bist ganz weg. Ist doch mal ganz schön zu sehen, mit welchen Unwägbarkeiten man zu tun hat. Aber ich glaube, Carsten ist jetzt wirklich ganz weg. Wir gehen kurz in die Pause und gleich ist er wieder da. Warte mal. So, jetzt sind wir wieder irgendwie auf Aufnahme. Ich hoffe, das klappt alles. Also, liebe Zuhörer, wenn hier ein bisschen Haken drin ist heute, es ist halt nicht so ganz einfach, wenn man auf diese Entfernung und Carsten am Hafenbastelbüro und die Technik und dann kommen noch Bauarbeiter. Ja. Und die Aufnahmetechnik, die auch nicht immer so will, wie man will oder wie man sich das vorstellt. Naja, Carsten, wir waren bei der Crew-Zusammenstellung, was das für Auswirkungen hat.
Ja, wir haben ja über Valencia gesprochen. Das ist natürlich schon im Unterschied zu den zumindest führenden Bund. Die haben ja nun 2 von 4 Seglern getauscht. Boris ist von Bord gegangen. Einige fragen noch, wie geht er bei der wichtigsten Etappe von Bord? Keine Ahnung. Ich finde das gar nicht. Im Vorfeld haben wir auch gesagt, es ist vielleicht sogar eine Stärke, weil wir müssen ja auch immer dran denken. Will Harris ist ja extrem wichtig für das gesamte Malizia-Projekt und auch für Boris selbst, weil der kann sich dann auch mal seine Auszeit nehmen, der kann seine Umweltinteressen da wahrnehmen, auch bei dem ganzen Projekten. Wir haben ja auch schon drüber gesprochen, hat doch ein zweites, also so ein Forschungsschiff mit dem Malizia-Projekt bauen lassen, wo er auch involviert ist. Also hat er schon einige Baustellen, auch Interessen dabei und Will hatte, da wird gar nicht mehr drüber gesprochen, der hatte ja durchaus, ich würde jetzt mal sagen, so lange ist er noch nicht her. Okay, das wird vom Jahr oder so, würde ich jetzt mal sagen, der hat ja durchaus angemerkt, dass er auch Interesse hätte, Vendée Globe zu segeln. Und also der hat schon Ambitionen, der Junge, und ist aber bei Malizia. Und man hatte schon gemutmaßt, ob Boris dann vielleicht zurücktritt und will die nächste Vendée Globe segelt. Ist alles nicht der Fall. Boris baut neu. Und naja, wie vielleicht ist das jetzt auch so ein Punkt, okay, dem muss er ja auch irgendwie was bieten. Und jetzt, weil ist er als Skipper gewesen auf einer ganz wichtigen Etappe, die ja doppelt zählte. Und das kann man ja auch als Führungsstärke sehen, auch für so ein Gesamtprojekt. Das will ich gar nicht jetzt als. Aber man muss schon sagen, okay, wenn du hast 5 Etappen und dann kommt es im Endeffekt darauf an, wie sich so ein Team eigentlich auch zusammenfindet. Und wenn du da ständig wechselst, dann ist das wahrscheinlich eher problematisch. Wie hat das jetzt auszusehen? Oder wie sieht das in der Praxis aus jetzt bei so einer Etappe? Es geht da eben um diese Entscheidungsfindung, wo wir eben drüber schon sprachen. Taktik, Strategie, wann wird geheizt? Da muss er sich ja jetzt mit. Das ist eine ganz filigrane Geschichte. Es geht da nicht nur um Fakten, sondern auch um Gefühl und wer setzt sich durch, wem wird geglaubt. Und da hat er sicherlich, also ich glaube, hat er mit Frau Klapcic schon mal zusammen gemacht. Klar, Justine Mitreau, die war ja auch bei der ersten Etappe an Bord. Jetzt ist Louis Berhard dabei. Ja, keine Ahnung. Die müssen sich, glaube ich, finden und man sieht es manchmal, kann das eben so eine Performance eine Rolle spielen. Teilweise muss man aber auch sagen, ich sage ja, beim Anfang habe ich das Gefühl, Malizia ist sogar richtig gut gefahren. War nachher ein bisschen unglücklich, dass Paprec von hinten geballert kam bei Schokoladenbedingungen, wo Malizia eben nicht ganz so stark war wie Paprec. Bei jedem anderen Boot wären sie da vorbeigefahren oder vorne geblieben, dann wäre es ein 3. Platz gewesen. Dass dann der zweite Teil nach Portugal, nach Matosinhos, auch nochmal a la grande vorbeigefahren ist. Das ist schon hartes Brot gewesen, glaube ich, weil, ja, die waren dann wirklich nicht gut im Rennen und, ja, irgendwann ist es der Mister mit dem Fischernetz passiert. Ich glaube aber, das war nach Gibraltar, oder habe ich mir, und da war eigentlich schon Beccaria vorbeigefahren. Bei dem Flauten-Event dann im Mittelmeer, ja, viele sagen, ja, Malizia ist ja nicht so das gute Boot dafür. Nee, bei der Flaute haben wir gerade in der ersten Etappe gesehen, dass Malizia da durchaus schnell ist. Gerade bei dem leichten Wind. Also da geht es dann eher darum, so ein bisschen Gespür, wo kriegst du Wind. Paul Meyer hat ja den coolen Move gemacht. Ist quasi schnell unter Land gefahren,
und hat da Wind bekommen. Das war dann der Bringer, weil der, wie gesagt, Paprika Kia war schon vorbeigefahren, 20 Meilen weg. Und naja, dann kommt es eben darauf an, so ein bisschen Gespür. Ich weiß gar nicht, wie man das macht. Ich weiß, wie es auf einem kleinen Jolle ist. Da hast du natürlich auch, dann zuckt es dich schon mal so ein bisschen. Aber da in der Nacht bei Flaute irgendwie rumzutreiben und dann zu sagen, ey, das ist es. Du musst ja dann auf den Rechner gucken, auf die Windpfeile und fühlst dich dann eher zu irgendeiner Move dann gezwungen oder eben nicht. Und da kommt es sicherlich auch auf Kleinigkeiten an. Aber ich glaube, wenn da war ja, also nochmal, Malizia, glaube ich, dass das dann nicht einfach ist, wenn du eine neue Crew zusammen hast und dir vielleicht auch zu vorsichtig bist oder sogar Ärger hast. Ich glaube nicht, dass ich da Ärger haben will. Will Harris kann ich mir irgendwie nie vorstellen, dass er mit irgendjemand Ärger hat. Aber es ist dann eben, manchmal wird dann vielleicht auch eine Entscheidung delayed, die man vielleicht sonst anders schneller getroffen hätte. Keine Ahnung. Es ist dieses Crew-Zusammenspiel, was dann eben, glaube ich, dazukommt. Da ist, glaube ich, sind die anderen Teams stärker oder ja, einfacher aufgestellt. Ne?
Mhm. Hat ja auch was Gutes für sich, muss man sagen. Mhm. Weil diese Stimmen, die sind nicht auch immer den Wahnsinn. Also das war auch bei der Vendée schon so, ja, hätten sie mal Will Harris, der kann besser segeln.
Ja, ja, witzig. Also für Boris ist das nicht schlecht.
Auch für Boris ist das jetzt nicht so schlecht, muss man sagen. Also ich weiß nicht, das ist natürlich auch nicht toll für ihn. Quatsch. Ich glaube, der hätte auch vor, aber für diese Stimmen ist es mal gut zu sagen, ja komm, dann musst du jetzt auch mal, wie beim Fußball, ja, warum bringt er nicht mal den und den und dann spielt er richtig, schlecht und dann so, ja, wie kann er den nur bringen? Also das ist natürlich immer total wahllos. Ja, ja. Carsten, um das zu Ende, weil du hörst dich immer abgehackter an. Oder hast du noch was Wichtiges? Weil das,
ich glaube, das wird
nicht besser technisch heute.
Ich wollte es einmal nochmal darauf hinweisen, weil das der große Ding war ja, wie gesagt, mit 20 Meilen ist Paprik lag vorne nach Gibraltar.
Ja.
Wie schlecht das ist oder sein kann, wenn man ganz weit vorne liegt, nämlich, weil der war. Weißt du, der ist vorne in die Flaute gefahren je weiter der weg ist, desto besser können die von hinten natürlich gucken, aha, der liegt da komplett in der Flaute, da fahren wir weit außen rum.
Ja.
Also es ist manchmal wirklich so beim Segeln, dass ein großer Abstand, ein Vorsprung nicht gut ist. Das wäre besser so, wenn der näher dass er eigentlich quasi gebremst hätte vorher und in der Nähe von Biotherm bleibt. Also es hört sich total blöd an, aber es ist wirklich manchmal so. Und so, da konnte er gar nicht drauf reagieren, die lagen in der Flaute und dann ist auch nicht, weil Paprik jetzt langsamer ist bei Flaute. Wenn bei wenig Wind, wenn kein Wind da ist, dann fährt kein Boot, ob es jetzt toll geshaped ist oder nicht. Und die lagen da einfach und lagen und lagen und Biotherm konnte außen rumfahren und Holz ihm hinterher. Das ist einfach mega Mist. Konnte dann gar nicht drauf reagieren. Egal. Also aber da ist ja noch viel Glück und Pech dabei auch.
Ich finde, die Ocean Race Europe, was ja vorher gibt, es gibt ja immer viele kritische Stimmen, aber es wird ja langweilig, die fahren dann. Nö, ich finde es überhaupt nicht langweilig. Das
ja, auch jetzt mit 7 Booten, oder? Oder ich meine, wir müssen fast sagen 6, wir müssen vielleicht noch mit Almala.
Almala, dachte ich so, die kann dann irgendwie gestern an.
Ja, die fahren morgen wieder los, ne?
Ja, das Boot ist einfach langsam. Ne?
Das ist es auch, aber so langsam ist es nicht.
Es wird jetzt besser, ab morgen ist der nächste Start. Und dann, ich glaube, der Gesamtsieg ist noch drin, weil dann mein Freund Konrad Kohlmann. Nee, der macht ja, der ist ja jetzt DJ geworden. Das war super geil.
Cool.
Was für eine coole Aktion.
Ja.
Für alle, die es nicht geguckt haben, er hat ein Haus-DJ mit aufs Schiff genommen und dann sind die Florian rumgecruised mit so einem riesen DJ-Pult vorne. Das ist eine Stunde YouTube-Video, ist echt super cool. Geile Aktion, finde ich.
Finde ich auch.
Jetzt weißt du, warum ich nach wie vor Fan bin.
Ja, es ist schon cool, aber wie gesagt, das ist die Show-Geschichte. Er muss eben auch nochmal, um richtig guten Sponsor kriegen, muss er auch mal Leistung bringen. Oder das ist ja schwierig. Du bringst auch nur Leistung, wenn du ein gutes Boot hast.
Selbst die Guten kriegen keinen Sponsor, weißt du?
Richtig. Aber es ist eben dieses Boot, natürlich ist das doof, aber auch diese Wechselei, die haben ja zwei Nachwuchsleute dabei. Also es ist jetzt auch ein bisschen ungerecht, aber dass sie so weit hinten, das. Die mussten, glaube ich, zum Schluss nachher nur noch kreuzen. Das hatte auch damit zu tun, während die anderen da auch bei Flaute, aber Raumschutz. Aber das ist schon, sie segeln auch wirklich.
Ich weiß nicht, woran es liegt, aber wenn du den Tracker anguckst, ich habe mir das angeguckt, die ersten Boote laufen, wenn du richtig auf Cartagena drauf gehst und dann so richtig, oder Cartagena, wie das nennt, diesen Ort, wenn du so in die Karte reinzoomst und dann fahren die ins Ziel, dann fahren die alle so, wie man das halt so aus dem Tracker kennt, mit der Nase nach vorne ins Ziel. Bei Amala ist es so, die slidet so seitlich rein, als ob da überhaupt keine Geschwindigkeit mehr gemessen wurde.
Ach so.
Also, ja, das tut ja, mir echt wahnsinnig leid, vor allen Dingen, weil wir hatten ja den echt tollen, sympathischen Simon, und total kompetenten Simon bei uns im Podcast. Also, naja, so, du bist jetzt, du legst gleich ab.
Ja,
und fährst wir legen ab nach
Richtung Wheatstream, weiß ich nicht, wie das ausschaut, Wheatstreams.
Ja, jeder weiß, wenn du das sagst, jeder weiß.
Ja, ja.
Wheatstream. Hm. Genau, das alte Wheatstream. Wheatstream im Münsterland, ne? Ja, wir sprechen uns die Woche nochmal, glaube ich, wenn du wieder in Hamburg bist. Dann läuft es wahrscheinlich auch technisch und dann kommt wahrscheinlich Miku auch wieder rein.
Okay.
Aber ja, gibt es ja immer was zu reden über dieses The Ocean Race.
Genau.
Carsten, dann wünsche ich dir eine schöne Fahrt heute. Guten Wind und wir sprechen uns. Ciao, ciao.
Jo, cool, tschüss.
Segelreporter, IMOCA Spezial. Der Podcast mit Carsten Kemling, Miku und Stefan Boden. Präsentiert von boat24.com. Die Bootsbörse mit über 33.000 Angeboten. www.boat24.com